Was ist denn die Handlung fernab dessen, dass eben dieses Kapitel DDR-Geschichte, venerologische Stationen, dort auch auftaucht?
Das ist schon mal gut zu sagen, dass es fernab nur dieser Geschichte, dass dann was anderes stattfindet, weil viele Rezensionen konzentrieren sich doch schon ziemlich stark nur auf diese DDR-Geschichte. Es ist eigentlich so ein historischer Abriss, also inwieweit es da eine Einheit, eine Identität gibt. Es ist noch sehr offen, damit spielt der Roman, aber von drei Frauenschicksalen im Zentrum, und zwar im Faschismus in der DDR, also Faschismus halt Ende 30er bis 45 rum, in der DDR frühe 80er und dann in der deutschen Gegenwart 2015-16. Um diese Frauen kreisen dann unglaublich viele andere Schicksale, hauptsächlich Frauenschicksale. Und Zentrum erstmal ganz formal dieser ganzen Frauengeschichten ist die virinologische oder zwischendurch als virinologische Anstalt oder Abteilung benutzte Institution, sage ich jetzt mal ganz allgemein, in Leipzig. Lerchenfeld heute, Riebeckstraße. Und man merkt schon, es ist schwierig, die Handlung zu sagen, weil der Roman mit ein Nebeneinander dieser Geschichten erstmal setzt, sie einander verpflichtet, erstmal ganz formal, und sie quasi fokussiert als Betroffene oder beziehungsweise in einer historischen Zeit und die Frage stellt, inwiefern sie denn betroffen sind. Natürlich im Faschismus und der DDR sind das unmittelbar physisch betroffene Frauen, also die da kaserniert werden, bewacht werden, unter verschiedenen Legitimationstiteln gepflegt werden, Anführungsstrichen. Bei der Frau in der Gegenwart, die Robin heißt, ist zwar auch der Ort, diese ehemals virinologische Anstalt in Leipzig, aber da stellt sich die Frage der Betroffenheit ganz anders. Sie wünscht sich betroffen sein von Geschichte und ist die ganze Zeit außen vor. Das wird miteinander verwoben und der Roman spielt quasi durch, inwieweit dort eine Verbindung existiert, also eine Kontinuität von Gewalt an Frauen, inwieweit eine Identität existiert, also einerseits von Gewalt, der Zweck der Gewalt, aber auch von der anderen Seite her. Der Roman macht es auf einer ästhetischen Art quasi sehr deutlich, inwieweit die Betroffenen selbst dann doch eine Identität haben oder entwickeln. Die erste ist ja quasi nur eine gemachte Identität durch die Gewalt nach ihren Maßstäben. Da sagt der Roman auch deutlich, und das trifft auch, können wir gleich noch drüber reden, die historischen Begebenheiten, eine der die Definitionsmacht, die der Staat hat und das an den Frauen exerziert oder exekutiert. Und der zweite, also der Umschlagpunkt ist, und das kann man auch mal diskutieren, was das eigentlich für ein Umschlag ist, ist dann, dass die Frauen an sich selbst diese Identität feststellen, also eine positive entwickeln aufgrund ihrer gemeinsamen Betroffenheit. Und das dritte ist halt die Frage des potenziellen Handelns. Also das hat viele Rezensenten vor Rätseln gestellt, das Ende des Romans. Meines Erachtens ist es ein Spiel halt, inwieweit, wenn man so betroffen ist von einer politischen Gewalt, ohnmächtig in diesen Institutionen ist, gibt es noch das Moment des Aktiven, der Emanzipation, der Befreiung. Ja, und man merkt, das kann man nicht auf zwei Sätze zusammenbringen, man muss sehr an die Struktur auch zurückverweisen an diesem Roman. Das ist eine Herausforderung, aber auch der Reiz an diesem Buch.
Aus dem, was du gerade gesagt hast, finde ich ganz interessant, diese Frage der Definitionsmacht. Also wenn man sich mit diesem Kapitel der venerologischen Station beschäftigt, dann war es zumindest für mich schnell so, dass da ja immer durchscheint deviantes Verhalten. Mhm. Also ein Verhalten, das irgendwie normiert werden soll. Der Sammelband hier zur venerologischen Station in Halle zur DDR-Zeit, der heißt auch Disziplinierung durch Medizin. Mhm. Also natürlich gibt es da irgendwie eine Gewaltförmigkeit, eine Zurichtung. Aber die passiert ja, weil eben erstmal ein Normbruch festgestellt wird. Also irgendwie ein abweichendes Sexualverhalten, das so nicht stattfinden soll, ein Verweigern von Arbeit etc. Das sind ja oftmals die Einweisungsgründe, weswegen diese Frauen quasi dort auf diesen venerologischen Stationen landen.
Ich habe mich auch ein bisschen belesen. Ich bin ja Literatur- und kein Geschichtswissenschaftler. Ne? Und ein bisschen weiß man über diese Institution, man weiß auch über die Disziplinierungsmaßnahmen der modernen Nation. Das ist man ja nicht irgendwie unberührt und unbefleckt. Hat sie an sich schon selbst auch in der sachten Form bei der Schulbildung zum Beispiel mitbekommen, was für einen Aufwand die Staaten betreiben, seine Individuen sozialfähig zu machen, um das schön zu sagen. Die Anstalten haben eine gemischte Geschichte, einerseits als Arbeitshäuser und als Fürsorgeheime, auch manchmal euphemistisch, aber manchmal auch wirklich im Sinne von Hilfestellungen, also dass Obdachlose dort schlafen konnten zum Beispiel und so weiter. Und es macht zu gewissen historischen Zeiten, aber manchmal auch wirklich, oblag das den Direktoren dieser Anstalten, das zu Disziplinaranstalten zu machen. Und da mixt sich rein Geschlechtskrankheit. Also das ist teilweise eine andere Nutzung der Räumlichkeiten gewesen, nicht quasi total willkürlich ein Themenwechsel, sondern irgendwie gab es auch eine Kontinuität, aber die hatten ja ein anderes Interesse als die soziale Fürsorge oder Verwahrung teilweise. Und da gibt es auch eine gemischte Geschichte. Also am Anfang, das ist ja auch statistisch sehr gut nachweisbar, sind das wirklich fast vollkommen kurz nach dem Krieg ausgelastet durch tatsächlich geschlechtskranke Menschen, die stationär behandelt werden mussten und teilweise isoliert werden sollten. Das ist natürlich dann der Zugriff der Staaten. Prostitution, das ist ja eine Not der Leute, auf die Straße zu gehen und gegen Geld sich zu verkaufen. Die Not ist nicht aus der Welt, nur wenn ein Arzt sagt, du bist krank. Ja. Also dann hat man sie einfach isoliert. Darin hat sich ein anderer Zweck mit eingearbeitet, ist ja manchmal ganz diffus. Und man merkt es an der Statistik, dass am Ende der DDR, also in frühen 80er Jahren zum Beispiel, das Verhältnis sich auf den Kopf gestellt hat. Also dann sind bloß noch so, sagen sie, 20-30% medizinisch eindeutig diagnostiziert als geschlechtskrank oder riskante Geschlechtspartner, ich sag's mal jetzt so ganz blöd. Und der übermäßige Teil, also 80% aus anderen Gründen. Und da merkt man, dass das ein Legitimationstitel war oder ein Rechtfertigungstitel, Leute vielleicht ohne Prozess, zwar nicht, also nicht in den Knast zu bringen, aber stationär zu isolieren und erstmal für ein Weilchen ja, aus dem Sozialleben rauszuziehen. Und wie das in den Anstalten abging, darüber kann man ja auch nochmal reden. Das ist auch nochmal sehr differenziert zu betrachten. Aber ich würde auch deutlich machen, dass diese, auch in der DDR selbst, Übergang sowjetische Besatzungszone, früh DDR bis in die 80er rein, auch da eine wandelnde Geschichte hatte. Also nicht gleich wurden sie quasi erfunden als ein Disziplinarwesen im Dunkeln oder am Rande der Justiz oder so. Da würde ich schon drauf achten. Also der historischen Gediegenheit wegen, würde ich sagen, da muss man differenzieren. Ja.
Und gleichzeitig ist es natürlich nichts Zufälliges, dass über die Behandlung von Geschlechtskrankheiten, also den Zugriff auf quasi die Geschlechtsteile, dann hauptsächlich von Frauen eben, dann diese Disziplinierung und eine Gewaltförmigkeit passiert. Ne? Ja. Also das finde ich, glaube ich, so ein Aspekt, wo ich mich auch gefragt habe, Bettina Wilpert hat ja in ihrem ersten Roman Nichts, was uns passiert, sich auseinandergesetzt mit einem sexuellen Übergriff, dem Thema von sexueller Gewalt, inwiefern das vielleicht auch eine Fragestellung ist, die da eine Ähnlichkeit hat oder wo da so die Verknüpfung ist.
Nee, erstmal, ich will noch mal kurz eine halbe Gedanken noch mal oder Information eigentlich zu dieser, die Ausschließlichkeit der Frauen als Patientinnen, auch in Anführungsstrichen. Ne? Man hat es ja mit Männern auch gemacht, nur hatte das ist ganz, ich war ganz überrascht, als ich es gelesen habe, in der SBZ gab es die Kliniken auch für Männer, nur hat man die nicht beherrscht bekommen. Ja, einfach, weil Männer Männer sind, also einfach physisch eine andere Gewalt aufrufen und das Pflegepersonal in der Regel weiblich war, hat man sie nicht beherrschen können, hat sie deswegen, weil sie nicht ordnenbar waren, aufgelöst. Also auch spannend, dass es nicht gleich, also nicht von vornherein ein sexistisches Projekt war, sondern ein beiderlei Geschlechter betroffene Art der Kontrolle, der Pflege, wie man es jetzt nennen will, ja. Und zum Debüt von der Wilpert, ja, da geht es auch um die Sexualfrage. Ne? Was ist das Moment, wo zwei Willen aufeinandertreffen und was ist daran Gewalt und nicht? Und der Roman macht das implizit, also spricht es nicht aus. Der ist schon auf einer Seite von einem der Protagonistinnen, also auf der Frau, aber ist erstmal im Verfahren, tritt er von dem Urteil zurück und lässt die Leute zu Wort kommen, wie sie über den Fall denken. Das ist eigentlich die Qualität dieses Romans. Und daran einerseits ausgestellt und ein bisschen blamiert, dass der sexuelle Übergriff oder diese Tat, die passiert, nicht aus dem Charakter oder dem Wesen einer Person entspringt, sondern tatsächlich auch der Situation geschuldet sein kann. Auch teilweise ist ja die Frage der Alkoholisierung dieses Manns. Es Momente gibt, wo sowas passiert. Nicht zur Entschuldung, also dass man nicht entschuldigt. Ja? Der Roman ist da eindeutig, aber halt er scheut davor, zu sagen, das ist eine Charakterfrage, eine Wesensfrage, eine Geschlechterfrage. Und das ist die Qualität des Romans quasi. Und in dem Hinsicht, ja, glaube ich, kann man eine Parallele zu dem zweiten Buch auch ziehen. Ja.
Das ist also Nichts, was uns passiert. Der erste Roman von Bettina Wilpert, jetzt sprechen wir hauptsächlich über den zweiten, Herumtreiberinnen. Inwiefern bekommt das denn jetzt eine historische Dimension? Also was ist denn die Befragung von Geschichte, die in diesem Roman Herumtreiberinnen passiert?
Nee, erstmal ist es im Modus des Romans geschrieben. Das muss man deutlich sagen, weil die Rezension ganz oft in dem starken Abgleich zwischen historischen Fakten und dem Ausgedachten, der ausgedachten Welt ist, der Fiktion, abgleichen und sagen, kein guter Roman, weil man hätte in der DDR nicht Fopo gesagt, ja, oder so. Man muss schon sagen, das ist ein Roman, der bedient sich der geschichtlichen Fakten, um darin was deutlich zu machen. Ja? Und da benutzt er die Fakten nach seinem Gusto, sozusagen. Und die Historizität ist zweierlei, glaube ich. Das erste ist, einfach als Material. Ne? Also es ist die Verarbeitung von teilweise die Stilisierung, sage ich mal, von belegten Fällen aus dem Dritten Reich. Es ist eine Art Amalgamierung von verschiedenen Biografien aus der DDR-Zeit, die belegt sind. Und das ist, da habe ich jetzt dazu nichts gefunden, ich glaube tatsächlich eine erfundene Geschichte von der Protagonistin aus der Gegenwart. Also vieles, was in dem Buch gesagt wird, ist einfach auch historisch belegbar. Es gab diese Anstalten, diese Abteilungen, es gab sie an den Adressen, die genannt werden. Es gab, das ist verklärt, das kann man aber auch schnell recherchieren, diese Ärzte, Ärztinnen, obwohl Ärzte sind es ja eher und dann die Pflegerinnen, die gab es. Wenn man googelt, merkt man, diese Namen sind nur minimal verändert. Die Fälle sind belegt, die beschrieben werden. Da quasi ist der Roman total bedacht drauf und legt viel Wert drauf, dass er den historischen Fakten, dass er sie maximal ein bisschen stilisiert, aber nicht was neu erfindet. Trotz alledem ist es ja ein Arrangement nach ihrem Gusto. Ja. Und da ist es, wie ich meinte, überhaupt keine straffe Aussage zur Geschichte, sondern die Frage, die aufgeworfen wird. Gibt es da eine Kontinuität? Gibt es also zum Beispiel der strukturellen Gewalt, der sexualisierten Gewalt, der politisierten Medizin, der sexualisierten Medizin? Gibt es dort sowas wie eine Identität auch der Betroffenen? Und wenn man betroffen ist, das ist ja ein Moment der Ohnmacht, immerhin greift ja ein Staat auf einen zu, das ist schon ein sehr ungleiches Spiel. Ja, gibt es da einen Moment in dieser Ohnmachtslage der Emanzipation? Wie können sie aussehen? Und ist das vielleicht nur eine, aber immerhin eine für die Patientinnen in deren ganz subjektiven Wahrnehmung? Und kann sie praktisch auch eine sein? Und da ist der Roman eher nüchtern und sagt eher nicht.
Jetzt sprechen wir auch über dieses Buch, weil du am Donnerstag im Gespräch sein wirst mit der Autorin, aber auch mit Birgit Neumann-Becker, Aufarbeitungsbeauftragte und Ansprechpartnerin für Sachsen-Anhalt für Menschen, die unter der SED-Diktatur gelitten haben. Also die Person, die quasi auch Ansprechpartnerin ist für Betroffene von diesen venerologischen Stationen, unter anderem der in Halle. Das finde ich ja ein ganz interessantes Format, weil eigentlich ist man dann natürlich direkt bei der Frage, was soll da jetzt die Literatur liefern? Also illustriert die jetzt nochmal, so ist es gewesen und es war sehr schlimm und deswegen müssen wir das aufarbeiten. Also wie geht man um damit, dass man da ja auch eine heutige staatliche Akteurin auf der Bühne sitzen hat, die eben in diesem ja auch sehr, sehr großen und teils sehr zentralen Projekt irgendwie der Aufarbeitung der DDR-Verbrechen aktiv ist und daneben sitzt die Autorin.
Tja, wie das aufgeht, keine Ahnung. Das wird spannungsreich, weil die Wilpert kommt aus einer politischen Ecke, aus einem, ja, wenn man jetzt diesen blöden Label nimmt, aus dem linken, abgeklärten, quasi aktivistischen Milieu aus Leipzig. Die Frau Neumann-Becker ist ja eine aktive, praktizierende Politikerin und man muss einfach schauen, in welche Richtung das läuft, ja. Also, oder wie dort auf den Roman geschaut wird. Es wird spannend sein, die Differenz klar zu machen zwischen einem Roman, der sich einem historischen Gegenstand widmet, aber halt viel komplexer und ambivalenter ihn vorträgt. Das habe ich ja versucht auch deutlich zu machen. Es wirft halt Fragen auf. Die sind sehr bestimmt, die Fragen, aber gibt halt darauf keine leicht so quasi instrumentalisierende Antwort. Ich bin jetzt auch ein bisschen süffig, süffisant zu sagen, das ist instrumentalisierbare Antwort für eine politische Praxis. Eher ein Hinweis auf ein reflektiertes, kritisches Umgehen damit. Also nochmal einen Schritt rausgehen und die Frage klären. Ja. Zumal die Perspektive des Romans auch eine ganz andere ist. Die lässt sich ja vollkommen auf die Ebene der Betroffenheit der Leute ein und gibt denen Platz und endlich mal eine Stimme. Ja, also sie kümmert sich nicht, das wird von Rezensionen auch angeklagt, aber das muss man, also man muss auch nicht alles leisten mit dem Roman, ja, dass sie den Umschlag nicht macht in Richtung, warum gab es das denn dann? Ja, ist das eine richtige Bestimmung der DDR? Hat die den Zweck gehabt, die Leute zu schikanieren? Ja, da wagt sich der Roman nicht vor, das lässt er total unterbelichtet. Also ist einfach nicht sein Thema. Sein Thema ist der Betroffenheit mal Raum zu geben und zu sagen, es gibt diese Leute, es gibt diese Frauen, die einiges erlitten haben. Die Perspektive von Frau Neumann-Becker wird eine andere sein. Es wird schon sein, ja, es gibt die Betroffenen, aber und daraus ein politisches Urteil ziehen. Und das wird, da muss man schauen, was es da für vielleicht Übereinstimmung auch Friktion geben kann. Ja. Also ich glaube nicht, dass, wenn man schon so viel Mühe auf einen Roman verwendet, das Thema so ausdifferenziert, dass man da auf einem Programmpunkt in einem Landesregierungsleitfaden runterzubrechen ist, ja. Und die Unterstellung, die, glaube ich, methodisch fast ist bei der Aufarbeitung der SED-Diktatur, hat es ja schon im Namen. Ich weiß nicht, ob die Wilpert so schnell auf quasi dazu zu subsumieren ist.
Ja, vielleicht daran anschließend die Frage, was eröffnen sich denn da für Fragen? Also es klang gerade schon so ein bisschen durch. Es gibt da vielleicht auch irgendwie Leerstellen oder einfach Stellen, die nicht bearbeitet werden durch diesen Roman. Wie würdest du die denn vielleicht fassen?
Das ist tatsächlich die Frage der Einordnung in die Erklärung der historischen Begebenheiten. Was mir auffiel, einfach nur beim Thema Sexualität, ist ja, dass ja der Osten ja eigentlich angetreten ist mit der Abschaffung der Sexualmoral. Auf eine Art, klar, heteronormativ und so weiter, aber darin versucht hat, libertär zu sein. Also das kann man an Statistiken der 70er Jahre ablesen, die flächendeckend die Ostbürger befragt hat nach ihrer Sexualmoral. Und es ist eine unglaubliche Öffnung, es ist ein unglaubliches Bekenntnis zur freien Sexualität, auch vor der Ehe, das wurde auch den eigenen Kindern zugestanden. Es wurde gesagt, bevor man sich zusammentut in der Ehe, soll man sich ausprobieren. Das sind 70% der Leute, der jungen Leute oder so. Es ist unglaublich eine Offenheit zur Sexualität. Dann, wenn man auch die historischen Sachen zur Rolle von Geschlechtskrankheiten oder sexueller Aufklärung, zum Beispiel in der Russischen Revolution liest oder kurz danach, Egon Erwin Kisch kann man das nachlesen. Ich habe auch mal nachgeblättert. Da gibt es so eine nette Reportage, die heißt Erziehung durch den Geschlechtskranken. Also eine unglaubliche Offenheit, eine Nichtstigmatisierung, ein Interesse, was gezeigt wird, dass der Staat die Leute aufklären wird, dass eine Gefahr für eigenes Leib, für fremdes Leib und für die Kinder, die man eventuell austrägt, hat und da ein Agitationsprogramm richtig landesweit auffährt. Das steht ja schon im harten Widerspruch zu der Praxis von manchen Institutionen, die quasi wie aus einer anderen Zeit fallen, ja, und wo gerade Sexualität auf der einen Seite praktiziert und auch gefördert, auf der anderen Seite aber sanktioniert. Das muss man irgendwie in der Erklärung zusammenkriegen. Jedenfalls, man merkt schon, der Kurzschluss geht nicht, zu sagen, sexualisierte Gewalt, Schikanen von Frauen, also so war die DDR. Und da muss man ausdifferenzieren und ich glaube nicht, dass der Abend das leisten kann, aber ich glaube, da kann man vielleicht ein paar Spots werfen, was da noch an Klärungsfragen ist und mal sehen, es gibt ja auch Besucher, die oder ein Auditorium, was mitreden darf, vielleicht gibt es da ein paar Impulse, also ich bin da total neugierig und schauen wir mal.